Einen wunderbaren guten Tag in der Sendung Plattform. Heute an der Technik Kelly Unseld, am Mikrofon Christine Söffing und als Studiogäste Frank Rentchen und Simon Oberle. Hallo Frank.
Hallo Christine.
Du bist heute hier im Radio als der neue Leiter vom Atelier im Musischen Zentrum und bist selber Künstler und bist aus Norddeutschland und auch gar nicht so lange hier in Ulm. Wo kommst du denn in Norddeutschland genau her?
Also ich wurde geboren in Stralsund, Mecklenburg-Vorpommern, habe dann anschließend in Kiel Kunst studiert, bin dann über Eutin nach Hamburg und von Hamburg dann nach Ulm gekommen.
Und jetzt bist du etwa 1,5 Jahre hier in Ulm.
Ja, circa 1,5 Jahre.
Und da ist natürlich die Frage, jetzt kommt man so aus Norddeutschland hier nach Süddeutschland und macht Kunst. Wie kommt man auf die Idee, Kunst zu machen? Wie bist du auf deine allererste Idee gekommen? Gibt es da so eine Erinnerung aus der Kindheit oder irgendwas, wo du rückblickend sagen kannst, das könnte so ein Anstoß oder Anreiz gewesen sein?
Also, wie mir erzählt wurde, hätte ich als Kind wohl schon immer Steine in der Tasche gehabt. Und war schon immer fasziniert, was Steine anging. Und ich denke, das war auch der Beginn meiner Leidenschaft für künstlerische Gestaltung von Stein. Das Ganze ging über eine Steinmetzausbildung, weiter über eine Steinbildhauerausbildung, eine Weiterqualifizierung, dann eben das Kunststudium. Und ich denke, jetzt bin ich da, wo ich immer sein wollte, in der Bildhauerei und kann das eben auch schon teilweise weiter vermitteln und mache das hier in Ulm.
Und gab es dann auch in der Schulzeit irgendwie so Sachen, dass die Leute sagten, du wirst bestimmt mal Künstler?
Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Also die Schulzeit über hat mich Kunst soweit gar nicht interessiert. Ich hatte nie einen Leistungskurs Kunst, ich hatte Leistungskurs Musik und habe damals sehr intensiv Gitarre gespielt, war in der Schülerband. Also das war so eigentlich das, was mich interessierte. Die bildende Kunst kam später. Die kam, denke ich, ja, vielleicht während der Militärzeit, so im rückwärtigen Dienst hat man dann doch mal ein bisschen mehr Zeit, wenn die anderen irgendwie ihre großen Übungen abhielten. Da saß ich da und habe gezeichnet zum Beispiel. Und so hat sich das entwickelt.
Und bist du dann auch immer losgefahren und hast Ausstellungen angeguckt?
Immer. Schon immer. Ja, das haben aber meine Eltern mir schon in die Wiege gelegt. Also die waren sehr aktiv mit uns unterwegs, haben Ausstellungen angeschaut, ja.
Und deine Eltern, wie waren die zufrieden damit, dass du jetzt Steinbildhauer wirst?
Gar nicht. Ich sollte was Anständiges lernen als allererstes. Und als es dann hieß, ich will studieren gehen, wurde ich tatsächlich gefragt, ob ich nicht was Anständiges studieren könne. Zum Beispiel Bauingenieurswesen oder Architektur wenigstens. Aber ich habe mich da durchgesetzt, gesagt, nee, also Kunst ist schon gut.
Und was kann man sich eigentlich vorstellen, was ein Steinbildhauer macht? Also normalerweise denkt man ja vielleicht Grabsteine, aber was macht man so als Steinbildhauer?
Das müssen wir unterscheiden. Also es gibt den Handwerksberuf des Steinbildhauers, der macht tatsächlich Grabmale, heißt es dort, und Steinrestaurierungsarbeiten. Das ist so ein klassisches Berufsbild eines Steinbildhauers. Und Bildhauerkollegen, die dann ein akademisches Studium haben oder eben autodidaktisch sich in die bildende Kunst bewegt haben, wenn die sagen, ich bin Steinbildhauer, dann sind das eben Kollegen, die mit Steinen arbeiten. Und das können dann von Steingewicht über Klangsteine, über brechende Steine, die dann benutzt werden, um beispielsweise Klangperformances zu machen, alles Mögliche sein.
Und arbeitet man dann schon in der Ausbildung nur mit Stein oder auch mit anderen Materialien?
In der handwerklichen Ausbildung ausschließlich mit Stein und im Studium je nach Schule, also je nach Akademie oder Fachhochschule. Die Kieler waren sehr steinlastig, weil unser Professor einfach auch ein Steinbildhauer ist oder war. Und von den Hamburger weiß ich zum Beispiel, dass in der Hamburger Kunsthochschule so gut wie keine handwerkliche Steinausbildung überhaupt vonstatten ging.
Jetzt braucht man aber ja auch ganz bestimmte Steine, die man da behaut. Und die gibt es doch eigentlich gar nicht überall.
Nee, aber die Welt ist ja nicht mehr so groß, wie wir alle denken, sondern man kann sich ja Steine per LKW in den Süden schicken lassen.
Fährt man da noch selber dann auch teilweise los, zum Beispiel nach Carrara oder sonst wohin, um dann sich Steine auszusuchen?
Das gibt Kollegen, die das machen. Also ich selber bin kein Fan von Marmor und von Carrara-Marmor. Ich liebe Granit, so als Norddeutscher vielleicht auch. Und also mich findet man eher in Schweden in den Steinbrüchen als in Carrara in Italien. I wanna do something. What you wanna do? Dance. I wanna do something special with you. I've been having a boring life lately. So now I wanna be a boy with ADD. I wanna meet a girl. Which girl?
Du bist Steinbildhauer, Frank? Aber was ganz genau fasziniert dich eigentlich an der Steinbildhauerei?
Na, in erster Linie ist das Material Stein. Dann der Klang, wenn man Steine bearbeitet, hauptsächlich Hartgesteine, Granite. Das sind Momente, wo ich dann schon das Gefühl habe, hier bin ich richtig, wenn ich mit Graniten arbeite. Wenn ich mit weicheren Gesteinen wie Marmor, zum Beispiel Carrara-Marmor oder so arbeite, dann der klingt viel, viel dumpfer, schon während des Bearbeitens. Und das ist für mich oft dann nicht diese Faszination, die so ein heller Klang einer Granitbearbeitung hat. Und das ist das, was mich fasziniert. Wir können das jetzt hier nicht so zeigen oder nicht vorstellen, aber wenn Granit bearbeitet wird, dann ist das ein sehr, sehr spezieller Klang. Und dieser Klang, der fasziniert. Also ich hoffe nicht nur mich, sondern eben auch andere Menschen auch.
Haben dann die unterschiedlichen Granitsorten auch verschiedene Klänge?
So kann man sagen, ja. Also je dichter das Material, desto heller wird das klingen.
Könnte man dich in so eine Sendung einladen, wo du am Klang erkennst, welche Granitsorte das ist?
Müsste ich vielleicht vorher üben.
Ja. Das wäre ja mal was.
Könnte man machen, ja.
Du hast einen Steinteppich gemacht in Hamburg. Was kann man sich unter einem Steinteppich vorstellen?
Ach, das ist ein Großprojekt gewesen. Ein Großprojekt, Kunst in der Hafencity nannte sich das, 2005, initiiert von der Hamburger Kulturstiftung und der Körberstiftung. Die wollten die damals im Entstehen oder damals entstand die Hafen City, also jetzt dieser neue Stadtteil, der mittlerweile so weit fortgeschritten ist, dass alle schon denken, der ist schon immer da. Und die Stadtverwaltung wollte über diese Kunstaktion dieses neue Stadtviertel, diesen neuen Stadtteil ins Bewusstsein rücken. Hat Kunstwettbewerbe ausgeschrieben und unter anderem sich auch für mein Projekt entschieden. Und mein Projekt war, einen Teppich auf eine Brücke zu legen. Und das bedeutet, oder drauf gekommen bin ich, Hamburg gilt als Umschlagplatz, als weltweit größter Umschlagplatz für handgeknüpfte Teppiche. Mhm. Und meine Idee war es dann, einen Orientteppich aus Steinen sozusagen auf eine Brücke zu legen. Und eine lange, schmale Teppich nennt man ja Brücke. Und so habe ich jetzt eine Brücke auf der Brücke. Und das sind 27 Meter in der Länge und 2,50 Meter in der Breite. Und sogar Google Earth schafft es, dass man das optisch zumindest sieht.
Und wie dick oder hoch ist dann so ein...
3 Zentimeter, so jetzt rein bauphysikalisch. 3 Zentimeter ist dieser Steinteppich dick. Und er ist gelagert auf flexiblem Epoxidharz. Das heißt, wenn man da drauf tritt, fühlt man tatsächlich, dass ein anderer Fußbodenbelag ist als der Gehweg davor und der Gehweg danach. Und da das so Hafen City und sehr geschäftstüchtig ist da unten, laufen viele Leute voll intensiv im Gespräch vertieft darüber und merken dann durch das Gehen, dass sich da was geändert hat und gucken. Und dann sieht man wirklich Leute mitten abrupt stehen bleiben, sich bücken und sich freuen und den Teppich da streichen und ach Mensch, guck mal, und hier ein Teppich. Und also ich habe da schon öfter mal gestanden und mir das von außen angeschaut, wie das Publikum darauf reagiert.
Und hast du dann die Einzelelemente so gemacht, so wie zum Beispiel so Intarsienarbeiten oder wie im Orient diese Stückchen so alle ausgeschnitten werden an Fliesen für die Moschee oder sowas?
Es ist etwas anders, aber nicht weniger aufwendig. Also das ist eine Gemeinschaftsarbeit zwischen einer Landschaftsarchitektin und mir. Die hat mir tatsächlich eine Original 1:1 Schablone oder Schablonenzeichnung gefertigt. Das Ganze ging dann in den Schiffbau, in eine Werft. Die haben mir mit einem Wasserstrahlgerät die Schablonen ausgeschnitten und dann haben wir wirklich zu 12, fast 12 Wochen diese Schablonen befüllt und dann immer stückchenweise die Schablonen wieder aufgenommen und so ist der Teppich Stück für Stück entstanden.
Und die Elemente haben auch verschiedene Farben.
Ja, also es ist ein Original, Orientteppich. Also und mit allen Fehlern, die so ein Orientteppich haben muss.
Ja, genau, haben muss. Da müssen ja Fehler drin sein. Genau. Und ist das dann auch alles Granit?
Nein, da habe ich mich dann auf Marmorkiesel beschränken müssen, weil diese Farbigkeit gibt es in Graniten nicht. Also blaue Granite gibt es in Brasilien, aber die sind sehr, sehr teuer. Aber es gibt so blau schimmernden Marmor für relativ kleines Geld oder gelblichen Marmor. Das sind alles so Steine, die da verarbeitet wurden.
Nee, und so ein Teppich, wenn man jetzt da drüber läuft, klingt das dann auch anders beim Laufen?
Nee. Das ist dumpf. Da sind wir wieder beim weichen Gestein. Also es klingt, ja, wie soll ich das erklären? Ja, es klingt dumpfer, als wenn man über den normalen Gehweg läuft. Weil das ist ja Beton, der ist relativ hart. Also man müsste es mal ausprobieren. Ich habe das klangmäßig so noch nie ausprobiert.
Nee, du hast ja gerade erzählt, ihr macht dann jetzt Frühjahrsputz auf dem Teppich.
Ja, genau. Das wird die nächste Aktion. In den kommenden Osterferien will ich tatsächlich hochfahren und mich dort mit Freunden treffen, einem Reinigungsunternehmer. Und dann wird mit schwerer Technik dieser Teppich gereinigt.
Ja. Weil zwischen den Ritzen wahrscheinlich Moos wächst oder was? Wieso reinigt man einen Steinteppich?
Na, Moos wächst nicht in der Großstadt, aber so der Dreck der, weiß ich nicht, Millionen Autos, die da runterfahren und so weiter. Die Kaugummis, die Passanten da drauf spucken und all das, was wir mal netterweise dann auf diesem Teppich finden. Brandlöcher hat er auch schon.
Heute haben wir hier in der Plattform auf 102,6 MHz zu Gast den Bildhauer Frank Rentchen. Frank, du hast jetzt gerade erzählt, was du im Norden so gemacht hast, zum Beispiel den Steinteppich und dass du gerne mit Granit arbeitest. Das hast du ja auch hier bei der Ulmer Triennalen mitgemacht. Das war aber kein Granit.
Nee, das waren Backsteine. Und das war auch das Besondere an Ulm, was mich so faszinierte. Das war der erste Eindruck, den ich hier gewonnen hatte, dass es ein Ziegelformat gibt oder ein Backsteinformat, das ich vorher überhaupt noch nie gesehen hatte. Und mir wurde erzählt im Nachhinein von der Denkmalpflege, dass die Ulmer Steinbildhauer, die das Münster gebaut haben, keinen Kalkstein mehr hatten und dann auf Backstein umsteigen mussten. Und da sie gewohnt waren, mit großen Formaten zu arbeiten, wollten sie einen Backstein im gleichen Format haben. Und deswegen soll angeblich Ulm so große Backsteine haben. Und wenn man sich dann so meine Backsteinobjekte in meiner sogenannten Backstein-City anschaut, und diese großen, fetten Ulmer Backsteine da drin sieht, im Vergleich zu den kleinen, zierlichen Hamburgern, das finde ich ist schon spannend. Also ich finde das zumindest sehr spannend.
Das wusste ich noch gar nicht. Dann haben wir neulich in der Ausstellung die neuen im BBK gesehen, dass es Holz ist, was du benutzt.
Ja, auch das ist eine Besonderheit im Süden, zumindest für mich. Also ich habe jetzt nicht den Steinbruch vor der Tür wie früher, meine Feldsteine, mit denen ich viel gearbeitet habe, sondern eben Holz. Und ich glaube, 200 Meter Luftlinie ist das nächste Sägewerk entfernt von unserem Zuhause. Und deswegen bin ich da regelmäßig, fahre vorbei, schaue mir die Stämme an. Und so kam dann die Idee, auch mit Holz zu arbeiten. Ja.
Jetzt ist natürlich, Holz reagiert ja anders als Stein und schrumpft dann auch beim Trocknen.
Reißt, verändert sich, verdreht sich. Ganz spannend. Also das sind Sachen, auch eine neue Herausforderung für mich, weil ich bin kein klassischer Holzbildhauer, sondern taste mich da jetzt vorsichtig an das neue Material.
Was machst du sonst noch für Kunstprojekte?
Hui, was mache ich sonst noch für Kunstprojekte? Also ich versuche wieder mit den Feldsteinen aus dem Norden weiterzuarbeiten, habe sowas in Planung jetzt für ein kommendes Projekt oben an der Universität. Da will ich versuchen, ein sogenanntes Steintreffen zu organisieren. Ein Steintreffen aus nordischen Findlingen, die in der letzten Eiszeit aus Skandinavien nach Norddeutschland verschoben wurden. Davon möchte ich einige hier runterholen. Und ich möchte Findlinge benutzen, die von den Alpen kommen. Also die dort sozusagen von den Alpengletschern auch rund gewaschen ins Tal gekullert sind. Und diese Steine würde ich gern in Ulm zusammenführen. So möchte ich es mal sagen. Vielleicht in Form eines Steinkreises oder eines Steinquadrates. Das, denke ich, entscheide ich dann, wenn ich weiß, wo ich da arbeiten werde.
Wie groß kann man sich so ein Findling vorstellen?
der mich interessiert? Oder wie? Ja, so ab einem Arm voll.
Ein Arm voll, das ist gar nicht so groß. Ich hätte jetzt gedacht, mindestens 1,50 Meter.
Na, ein Arm voll ist schon 250 Kilo sind das schon.
Aha.
Das sieht alles nicht so schwer aus, aber das ist schon heftig. Und wer mit Steinen arbeitet, weiß das.
Und wie transportiert man die?
Sackkarre, kleinen Kran, Hänger, PKW-Hänger. Das sind so die gängigen Transportmöglichkeiten.
Das heißt, wenn man älter wird, kann man gar nicht mehr als Steinbildhauer arbeiten, weil dann das Kreuz nicht mehr mitmacht?
Also ich bin ja nun ausgebildeter Steinmetz und habe heben gelernt und hoffe, dass ich mein Berufsleben lang weiter Steine heben kann.
Gibst dein Wissen auch weiter und hast hier relativ schnell einen Lehrauftrag bekommen. Wofür genau und wie kam das und was unterrichtest du dort? Was gibst du weiter, was vermittelst du?
Tja, gute Frage. Also es gibt in Ulm eine Gestalterakademie im Handwerk, organisiert, glaube ich, an der Handwerkskammer oder über die Handwerkskammer in Ulm. Das sind Gesellen unterschiedlicher Handwerksbereiche, Schreiner, Raumausstatter, Fliesenleger habe ich dabei, Metallgestalter, die dann in einer zweijährigen Ausbildung das nennt sich dann Gestalter im Handwerk, heißt dieser Abschluss, erwerben können, in Vollzeit oder in Teilzeit. Und ich habe während meiner Bildhauerei in Hamburg noch begonnen, ein Zusatzstudium oder ein berufsbegleitendes Studium des Wirtschaftsrechts zu absolvieren. Und dieses Wissen konnte ich dort sozusagen mit einbringen und habe so erste Urheberrechtskurse und gewerbliche Rechtsschutzkurse dort oben für die Handwerker abgehalten und gegeben. Und das hat sich mittlerweile etabliert und da ist ein kleiner Lehrauftrag entstanden. Und da ich nun auch Bildhauer bin, wurde ich auch irgendwann gefragt, ob ich dann mit in die Gestaltung gehen könnte und auch den Lehrauftrag 2D-Gestaltung zum Beispiel übernehmen kann. Ja, und das mache ich gern.
Und du hast eben erzählt, das war auch der Grund, warum du dann in Ulm hängen geblieben bist.
Ja, also das war ein sehr schöner Einstieg. Und für mich hieß es dann, okay, also es macht Sinn, man kann auch in Ulm tatsächlich als Künstler neu kommen und kann trotzdem auch seinen Lebensunterhalt verdienen. Und ich musste mich nicht umgehend nach München orientieren oder nach Stuttgart oder Karlsruhe, so diese klassischen Orte hier im Süden, die so Norddeutsche zumindest im Kopf haben, wenn sie dann gen Süden ziehen.
Und das ist ja nicht der einzige Lehrauftrag, den du hast, sondern du bist ja jetzt auch der neue Leiter oben im Musischen Zentrum in der Universität Ulm vom Atelier. Was genau machst du dort?
Das ist die Erweiterung meiner bisherigen Lehrtätigkeit und ich versuche einfach auch mein organisatorisches Know-how mit einzubringen, um dort eine Gruppe von Studierenden und in Zukunft hoffentlich auch Mitarbeitern der Universität künstlerisch anzuleiten, dass sie 2-3 Stunden die Woche sozusagen mal ihrem wissenschaftlichen Alltag entfliehen können und dort in dem Musischen Zentrum im Atelier malen, bildhauern, modellieren können. Das ist das, was ich dort machen möchte.
Und jetzt haben wir ja auch jemanden, der oben im Atelier schon länger arbeitet, als du schon da bist, nämlich Simon Oberle. Simon, wie kommt man dazu, wenn man eigentlich in der Uni studiert, zusätzlich noch ins Musische Zentrum zu gehen? Was ist da spannend?
Ja gut, ich meine, die meisten Leute, die jetzt anfangen, was Naturwissenschaftliches zu studieren, in meinem Fall Medizin, die haben ja nicht von Anfang an geplant oder haben sich nicht nur für sowas interessiert in ihrem Leben. Und bei vielen, die jetzt da malen oder was anderes machen im Musischen Zentrum, ist es so, dass sie davor schon vielleicht sich überlegt haben, Kunst zu studieren oder ähnliches. Und die Möglichkeit hätte man ja eigentlich an einer rein naturwissenschaftlichen Uni so nicht. Und deswegen ist es eine tolle Sache, dass es das Musische Zentrum da gibt mit dem Atelier, wo man dann solche Sachen einfach machen kann.
Genau, das Musische Zentrum ist was ganz Besonderes hier eigentlich sogar in Deutschland. Es gibt gar nicht so viele Universitäten, die naturwissenschaftlich ausgerichtet sind mit Musischem Zentrum. Und das Musische Zentrum selber existiert ja schon seit man kann eigentlich sagen, seit ungefähr 85, 86, nur dass damals noch kein Ort für das musische Zentrum da war, sondern die eigentlichen Gründer Kajos Buri und Helmut Beitsch hatten sich überlegt, dass die Medizinstudenten gerade kreativer werden würden, wenn man zusätzlich sich noch musikalisch oder eben musisch-künstlerisch betätigen würde, dass man dann auf mehr Lösungsansätze käme für zum Beispiel bei der Operation oder beim Entwickeln von irgendwelchen technischen Problemen. Und hatten das als Ausgangsbasis zu sagen, so, wir bringen hier ein Zusatzangebot und irgendwann war klar, wir brauchen auch einen Raum. Und dann gab es die Holzhütten, die man oben besichtigen kann, eigentlich 4 Waldarbeiterhütten, die dann auch wirklich als Waldarbeiterhütten ursprünglich dienten und dann herbeigeschafft und wieder neu aufgebaut worden sind. Und in diesen 4 Hütten ist das Atelier, das Musiklabor, das Kulturbüro und das Musikhaus. Und ihr seid ja dort oben im Atelier. Wie groß ungefähr ist das Atelier und kann man da auch einfach so hingehen?
Da kann man einfach so hingehen, ja. Also das ist relativ unkompliziert. Wir nehmen jeden gerne auf, der da vorbeikommt. Und es ist eigentlich eine Sache, die relativ offen funktioniert. Die Studenten können vorbeikommen. Es gibt keinen Mitgliedsbeitrag oder sowas. Es ist alles von der Uni gesponsert. Und es besteht eigentlich, da gibt es keine Vorgaben. Und dann gibt es Leute, die probieren das ein, zwei Mal aus und haben dann keine Lust mehr. Dann gibt es natürlich Leute, die bleiben da hängen.
Wie ist das, Frank, für dich, wenn eigentlich jeder gewohnt ist, dass es keine Vorgaben gibt?
Ich arbeite auch gerne frei. Nein, ich verstehe das gut und will da auch in keinster Weise Grenzen setzen, sondern versuche, jeden dort abzuholen, wo er ist, wo er starten möchte und versuche dann einfach einen Weg zu finden, um weiterzuhelfen, um entweder den Malstil zu verbessern oder die Zeichentechnik zu verändern zu erweitern. Und genauso deswegen auch mein Angebot des Dreidimensionalen. Also wir haben begonnen, jetzt Porträts zu modellieren. Und ich denke, das ist für viele der Studierenden schon mal was völlig anderes, weil das ist nicht so klassisch der Kunstunterricht, den sie noch im Gymnasium hatten, sondern das ist schon mehr, das geht schon mehr in so künstlerische Akademie-Unterrichtung.
Und ist es dann eigentlich schwierig, dass man plötzlich dreidimensional denken soll?
Den Eindruck habe ich nicht. Also ich beobachte, wie schnell und flexibel da die Studierenden reagieren.
Was sagst du dazu, Simon?
Ja, ich denke ja nicht zweidimensional. Nee, das ist was Neues. Das muss man, klar, da macht man erstmal seine Erfahrungen damit. Die erste Skulptur, die ich angefangen habe, die ist auch gleich zerbrochen, weil ich sie nicht fest genug geklopft hatte. Aber das sind einfach Sachen, da muss man sich eben einarbeiten. Aber es ist einfach eine neue Erfahrung, die ihm Spaß macht.
Oben im Musischen Zentrum gibt es das Atelier, wo ihr arbeitet. Und im Atelier malt ihr, zeichnet und modelliert neuerdings auch. Aber bisher hat der eigentlich hauptsächlich gemalt und gezeichnet, oder Simon?
Das war die Hauptsache, ja.
Und da sah man dann immer irgendwelche Leute im Sommer draußen stehen an Staffeleien und nachts noch arbeiten zu allen möglichen Tageszeiten. Da muss doch ein ganzer Haufen an Bildern entstanden sein.
Ja, da sind auch viele Bilder entstanden und deswegen machen wir jetzt auch eine Ausstellung. Die wird morgen auch eröffnet, um 19 Uhr in der Galerie im Griesbad. Und da sieht man dann eine Auswahl an den Bildern, die über die letzten 2-3 Jahre entstanden sind.
Wie viele Leute beteiligen sich denn an der Ausstellung?
Da würde ich jetzt gerne Frank fragen. Ich weiß nicht, ob der schon wieder atmen kann. Der ist gerade sein Parkticket verlängern gegangen.
Ja, das geht schon.
Der ist im Überblick.
Vielen Dank. Wie viele sind wir? Das müsste ich dich jetzt doch wieder fragen, weil du warst der Kurator dieser Ausstellung. Also ich habe Folgendes gemacht.
6 Künstler steht auf der Einladung.
Nee. Aber das sind, wir sind schon ein paar mehr. Also wir sind, glaube ich, 10 Teilnehmer, die dort mit ausstellen. Und mein Herangehen war folgendes, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt nicht als der neue Leiter kommen und aussuchen, was ausgestellt wird, sondern habe das den Studierenden überlassen, zu sagen, okay, ihr wählt selber aus, ich organisiere den Rest. Und das ist das, was wir gemacht haben. Und ich habe den Eindruck, dass ein breites Spektrum an künstlerischen Positionen gezeigt.
Man muss vielleicht dazu sagen, dass es eigentlich im Frank seine Ausstellung war, der quasi hier selbstlos das für uns zur Verfügung gestellt hat, was natürlich für uns toll ist, weil wir jetzt eine Ausstellung haben, wo wir alle sehr stolz drauf sind und uns sehr drauf freuen.
Was heißt denn hier, das war Franks Ausstellung?
nein, das ist alles gut. Alles gut, so wie es ist. Es werden die Studierenden ausstellen, es werden zwei Mitarbeiter der Universität mit ausstellen, es wird auch zwei Arbeiten vom Fred geben, die wir dort ausgewählt haben, und es wird eine studentische Band spielen, und ich denke, dass es ein gelungener Abend werden wird.
Die können wir eigentlich auch gleich ankündigen, die studentische Band, das sind die Brassmaniacs, die auch oben im Musischen Zentrum agieren und proben und für die Uni, für das MUZ, das MUZ ist das Musische Zentrum der Universität, Auftritte machen und natürlich sich auch freuen, wenn sie für euch spielen dürfen. Wann genau ist denn die Ausstellung geöffnet?
Die Öffnungszeiten sind Mittwoch von 17 bis 21 Uhr, Samstag von 13 bis 18 Uhr und Sonntag von 11 bis 16 Uhr.
Und die Ausstellung geht bis zum 1. Mai?
Die geht bis zum 1. Mai, genau.
Im Musischen Zentrum oben in der Universität Ulm gibt es die verschiedenen Angebote. Man kann euch im Atelier besuchen, man kann zur EMU gehen, der experimentellen Musik, zur Big Band, zum Ballett, man kann Impro-Theater machen oder beim Chor mitspielen, im Orchester mitspielen, in der Big Band mitspielen. Man muss nur kommen. Und wir laden alle Leute sehr, sehr herzlich ein, die Studenten, die Mitarbeiter der Uni Ulm und alle anderen Leute aus Ulm und um Ulm herum. Wer Lust hat, teilzunehmen bei irgendeinem unserer Angebote, wir sind zu finden unter www.uni-ulm.de/einrichtung/mutz. Und da kann man auf sämtliche Untergruppen klicken. Und Frank, was macht ihr denn jetzt im nächsten Semester? Das Sommersemester beginnt ja.
Wir haben ein Riesenprogramm natürlich. Frisch gerührt und geschüttelt, wie es so schön heißt. Also wir werden zeichnen, wir werden malen, wir werden modellieren. Und ich möchte anfangen mit Holzbildhauerei und werde dazu im Botanischen Garten die Möglichkeiten sozusagen erkunden, ob es tatsächlich in Zukunft möglich sein wird, mit Gruppen dort vielleicht Holzskulpturen zu erarbeiten. Das alles in Vorbereitung schon zum Geburtstag des Kunstpfades, weil unsere Idee war es, tatsächlich Holzskulpturen, Feuerskulpturen herzustellen, so ganz einfachste bildhauerische Übungen, die man dann auch abends wirklich als Fackeln benutzen könnte, ohne dass man das Gefühl hat, jetzt die große Kunst zu zerstören. Und also ich möchte das schon noch jetzt als Start sehr handwerklich angehen und tatsächlich nur den Umgang mit der Kettensäge weitergeben, um dann vielleicht im nächsten Semester künstlerisch zu gestalten.
Der Kunstpfad hat Geburtstag. Was genau ist der Kunstpfad?
Der Kunstpfad ist einer der wenigen Einrichtungen deutschlandweit mit Großskulpturen, die oben auf dem oberen Eselsberg zu finden sind. Zum Teil von der Pro-Arte-Stiftung finanziert, über Landesmittel finanziert, städtische Mittel und auch Privatsponsoren, wie ich gelesen habe. Das sind, soweit ich weiß, über 50 Großskulpturen, die dort platziert sind. Und dieser Kunstpfad wird jetzt
20 Jahre alt.
20 Jahre alt. Ich war mir nicht ganz sicher, ja. 20 Jahre alt, und das soll Anfang Juli mit einer großen Aktion gefeiert werden.
Genau, am Samstag, 2. Juli geht es los, morgens schon bei Pro Arte. Dann werden Busse hochfahren, damit man direkt an der Uni, der Kunstfahrt geht um die Uni drumherum und ist zum Teil auch in der Uni, auch vor dem Botanischen Garten. Ist also eine herrliche Wanderung, die etwa 2 Stunden dauert, wenn man gemütlich schlendert. Da wird man dann hochgefahren. Und oben am Kunstpfad wird es alle möglichen Aktionen geben. Da wird Musik sein, Performance, Theater. Und du hast auch eine ganz spannende Idee, die im Botanischen Garten realisiert werden wird. Erzähl mal davon.
Ja, wenn alles klappt, dann wird es uns gelingen, 12 Oldtimer-Traktoren zu organisieren, die im Halbkreis sich in die Hügel begeben werden. Und ein schwedischer Künstlerkollege, Sven Arkenson, wird mit diesen 12 Traktoren ein Konzert geben.
Und dann hast du gerade schon erzählt, da werden dann auch eben diese Skulpturen sein, die vielleicht als Fackeln dienen. Wie stellt man sich das denn vor?
Das ist dann schon die nächste Aktion. Das ist dann die abendliche Aktion. Also das Traktorenkonzert wird doch als Performance aufgezogen werden mit brechenden Stein zusammen, werden wir versuchen, über, sage ich mal, 60 Minuten eine spannungsreiche Klanginstallation zu kreieren. Und wenn wir alle gearbeitet haben, sollen wir abends dann natürlich auch was essen und feiern. Und dazu werden dann die Holzskulpturen abgebrannt und die Feuerwehr der Universität kann dann im Löscheinsatz zeigen, wie schnell sie denn vor Ort sein können.
Diese Aktion ist natürlich auch wieder öffentlich. Das heißt, liebe Hörer, Sie können dann anreisen mit dem Bus der Linie 3 zum Beispiel hoch oben zum Botanischen Garten und zum Kunstpfad zur Uni einfach hochfahren und dann drum rumlaufen und schauen. Ein Programm wird es dazu geben. Das erscheint Ende Mai auf den Internetseiten von der Galerie Pro Arte und vom Musischen Zentrum der Uni Ulm. Und damit danke ich unseren heutigen Studiogästen, dem Bildhauer Frank Rentchen und dem Künstlerstudenten des Musischen Zentrums Simon Oberle, für das Gespräch hier heute. Und an der Technik war Kelly Unseld, am Mikrofon Christine Söffing.